Herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin bei Band of Brothers. Wir gehen ganz steil auf das Ende zu, aber man kann sagen, jetzt kommt nochmal ein großer Batzen vor uns. Eine sehr, sehr wichtige Folge auch innerhalb der ganzen Band of Brothers, ja, Mythologie und Seriengeschichte, die wahrscheinlich auch eine der bekanntesten Folgen oder vielleicht sogar die bekannteste Folge, die dann auch gleich heißt, warum wir kämpfen, why we fight. Und wir schauen uns die jetzt hier mal ganz genau an. Mit mir dabei ist immer noch Tabea Wiedmann. Hallo.
Hallo.
Und wir haben ja jetzt auch schon aus der letzten Folge erfahren, dass jetzt Easy Company in Deutschland angekommen ist, zusammen mit weiteren Teilen der Alliierten. 300.000 Soldaten haben sich dann auch ergeben, erfahren wir relativ schnell in dem Gebiet, in dem sich die Easy Company befindet. Also das heißt, der Krieg, der ist fast vorüber. Von Freude kann jetzt aber keine wirkliche Rede sein, denn die Easy Company befreit ein Konzentrationslager und erfährt dadurch von den Gräueltaten der Nazis. Die Folge endet dann mit der Nachricht, dass Hitler sich erschossen hat und die Easy Company nach Berchtesgaden verlegt wird, um dort dann den Sitz der Nazis einzunehmen. Das wird jetzt die ganz, ganz Kurzfassung. Wir werden aber mal ausführlich dann über die Darstellung des Holocaust, der Shoah uns genauer anschauen, was da auch für Mittel und auch für bekannte Mittel da eingesetzt werden. Gerade auch das Element der Nazis als ultimatives Böses, was so auch eine sehr beliebte Darstellungsweise gerade in Good War-Erzählungen ist, weil man dort sich als das absolute Gute gegen das absolute Böse, aber auch diese Folge auch ein bisschen auf Zwischentöne durchaus setzt. Wir haben jetzt hier auch die US-Soldaten, die das erste Mal dann auch jetzt nicht nur als Angreifer auftreten, sondern auch als Besatzer. Wir haben auch so ein bisschen die Rolle der Zivilbevölkerung, die hier ein bisschen eingewoben wird. Wir haben auch noch das Thema Heimat, auch für die US-Soldaten kommt ganz stark vor und das erste Mal natürlich auch gerade in der Darstellung des Holocaust auch sehr stark auf Musik gesetzt wird und gerade auch die Geige hier eine sehr zentrale Rolle auch einnimmt, weil die beginnt, also zumindest auch die Veteranengespräche, die wir ganz am Anfang auch wieder haben, ist dann auch so, dass erst gesagt wird, ja, man war froh, dass der Krieg bald vorbei ist, dass man sich hier jetzt in den letzten Monaten oder letzten Wochen wirklich befunden hat und dann schon ganz interessanten Aussagen kommen, weil man die viele der Soldaten und zumindest wurde so erzählt, gedacht haben, dass die Deutschen am Anfang so das Böseste auf der Welt waren. Aber man hatte dann doch am Ende mehr gemeinsam und sie taten wahrscheinlich auch nur so ihre Pflicht. Unter anderen Umständen wäre man vielleicht sogar Freunde gewesen.
We used to say only good crowd is a dead one. Well, but there was something in there that, you know, hey, that was a kid. Most of them were kids. We all were kids.
They had a job to do the same way as me.
I think we thought that the Germans were probably the evilest people in the world. But as the war went along, we found out also that it wasn't the Germans per se.
A lot of those soldiers, I've thought about this often. That man and I might have been good friends. We might have had a lot in common. We might have liked to fish, you know, he might have liked to hunt. You never know, you know. Of course, they were doing what they were supposed to do, and I was trying to do what I was supposed to do. But under different circumstances, we might have been good friends.
Und das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich, wenn man dann noch weiß, dass in dieser Folge halt auch ein Konzentrationslager gezeigt wird und damit ja eins so der größten Schreckenstaten oder die größte Schreckenstat der Nazis und Nazi-Deutschland. Warum dann diese Folge halt damit einsteigt und damit einem schon irgendwie zeigt, das ganz ultimative Böse ist es dann vielleicht auch nicht und vielleicht sind auch viele normale Soldaten, wenn sie normal gewesen sein können. Aber warum glaubst du, Tabea, macht da die Folge gleich das auf, weil das ist ja dann direkt, weil eigentlich ist ja die Standarderzählung auch in US-Kino Nazis als das ultimative Böse. Sie sind ja auch ein super gern genutzter Bösewicht, den man nicht groß erklären muss. Sie sind einfach das Böse. Warum macht hier die Folge gleich mit den Veteranengesprächen? Sagt die, es gab vielleicht auch Leute, die einfach nur ihre Pflicht gemacht haben. Kann man diskutieren, ob das wirklich so stimmt, aber ist zumindest auch hier eine Meinung, die zugelassen wird.
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es, und das wird durchaus, also ich kenne es viel aus digitalen Spielen tatsächlich, mit denen ich mich in erster Linie beschäftige, dass manchmal gerne diese gedankliche Trennung gemacht wird von wegen die gute Wehrmacht und die bösen Nazis. Das ist eine ganz stark vorherrschende Vorstellung und die Nazis meistens dann auch vor allem die SS, also diese Spezialeinheiten, auf die ganz stark wirklich dieses Nazi-Exploitation-Bild ja schon fast, das sich ja so etabliert hat. Daniel Margillo zum Beispiel hat dazu ganz viel publiziert, etabliert hat, also was fast schon mit so einem Fetisch einhergeht. Das sind also die schicksten und die mit den besten Waffen und das sind eigentlich die Übersoldaten und gleichzeitig aber sind es auch die Sadisten, die eigentlich, das sind meistens kranke Individuen, es sind kranke Charaktere, es sind also ganz grausame Charaktere. Und das ist so dieses Nazi-Monstrum, das so gerne erschaffen wird und was eigentlich so gut einfach immer funktioniert. Und hier finde ich es schon sehr interessant gewählt von Band of Brothers. Wir widmen uns jetzt also diesem Tiefpunkt oder eigentlich diesem Aufdecken der Grausamkeit, die ja letztlich referieren ja alle Darstellungen und diese überspitzten Darstellungen auch von Nationalsozialismus und Nazis. Also diese Grausamkeit resultiert ja daraus, dass man immer den Holocaust im Hintergrund hat und dass man auf den oft gar nicht mehr verweisen muss, weil einfach dieser Zusammenhang klar gemacht wird. Aber in dem Moment versucht, würde ich sagen, diese Episode Zwischentöne zu finden, indem also dieses Schreckmoment, auf das man ja indirekt vorbereitet wird, erstmal so eine vermenschlichende Perspektive entgegengestellt wird, nämlich diese Frage nach, wer waren die tatsächlichen Akteure, die beteiligt waren an dieser Massenvernichtung von Menschen und inwiefern genau, aber gab es nicht vielleicht auch junge Soldaten, die einfach für ihr Vaterland in dem Moment gekämpft haben und sich eben gar nicht so unähnlich waren in diesem Glauben an Heroismus, auch an Legitimität des Kämpfens, die ja die jungen Soldaten, die jungen Alliierten ganz genauso gefolgt sind. Also inwiefern waren es nicht ganz, ganz ähnliche Männer, die aus ähnlichen Motivationen heraus gekämpft haben. Wir hatten das schon mal in der zweiten Episode anklingend, in dem ja da auch kurz dieses Gespräch gezeigt wurde zwischen dem gefangenen deutschen Soldaten und einem der Alliierten, die herausfinden, dass sie eigentlich ganz in der Nähe aufgewachsen sind voneinander. Und so beginnt also diese Episode eigentlich mit einem fast schon versöhnlich anklingenden Blick so der Nachgeborenen, der so über die Gegenparteien hinüberglättet und so dieses anbietende, ja, vielleicht waren wir alle ähnlich. Wir sind alle Männer und wir sind junge Männer gewesen. Wir wurden alle in diesen Horror geschmissen, diesen Kriegshorror, wussten alle nicht, um was es da geht. Also dass fast schon eine Verbrüderung der Menschen gegenüber wieder dem Krieg stattgefunden hat. Damit würde ich argumentieren, startet diese Serie.
Ja, ist dann auch sehr interessant, weil es dann natürlich auch dann innerhalb dieser Folge dann auch andere Perspektiven durchaus gibt, weil ja dann auch, es gibt dann diese eine Szene, wo der eine Soldat einen Zeitungsartikel liest und dann dort auch wirklich drin steht, warum kämpfen wir, und dort halt erklärt wird, warum man halt überhaupt in den Krieg gezogen ist und dann halt so gesagt wird, ja, weil die Deutschen halt das Böse sind, und dass der eine Soldat dann halt so lächelnd kommentiert, ja, klar, es ist so, und so ein bisschen lapidar drüber lacht und das natürlich dann krasser Gegensatz ist, wenn man dann halt erfährt, ja, vielleicht schon, wenn dann halt man dieses krasse Bild und den krassen emotionalen Tiefpunkt hat mit der Befreiung des Konzentrationslagers, wo dann halt doch gesagt, naja, vielleicht ist da schon was dran. Und man hat ja auch dann ist dann davor die Szene, wo Webster auch auftritt, wo man halt die US-Soldaten sieht, die so in die Stadt gehen und halt die kapitulierten Deutschen und Soldaten, die dann halt in die andere Richtung gehen und dann Webster dann aufsteht und dann denen entgegenbrüllt. Warum sind wir überhaupt hier?
Dragging our asses halfway around the world. Interrupting our lives for what? You ignorant, servile scum! What the fuck are we doing here?
Warum habt ihr uns hierher gezogen? Warum habt ihr uns aus unser Leben wirklich gezogen und einmal quer über den Atlantik hierher gebracht? Mhm. Wozu das alles? Und da finde ich ja dann schon interessant, dass das auch das erste Mal, dass auch so das direkt so angesprochen wird und dass man auch so eine Wut gegenüber dem Gegner hat, weil vorher hat man natürlich nur Soldat gegen Soldat, Todeskriegssituation, ja. Aber da ist für sowas, dass man sagt, warum sind wir überhaupt hier, wie sinnlos ist das eigentlich alles, fand ich dann auch sehr interessant, dass man das hier auch nochmal dann so kurz vor der Darstellung des Holocaust auch nochmal so einwirft.
Wobei, also ich hätte das eingeordnet, was wieder ganz stark finde ich in dieser Episode, also im ersten Teil, ich würde sagen, man kann die möglicherweise etwas schematisch auftrennen, so zweite Hälfte widmet sich dann tatsächlich dem Holocaust und dieser Lageauffindung und die erste Hälfte, finde ich, bringt nochmal ganz viele Narrative auf, sehr, sehr dicht, die in den anderen Episoden schon angesprochen wurden. Und für mich ist dieser Schrei von Webster nochmal eigentlich sehr gegen den Krieg gerichtet. Also diese ganze Erfahrung, die sie machen mussten, dieses unvorstellbare Leiden auch und also auch diese Opferschaft der Soldaten selbst, in vollkommen desaströsen Momenten gefangen zu sein und eben diese ganzen Traumata erlebt zu haben und die Frage, wofür eben. Das hat man bereits davor anklingen, durch den zunehmend desillusionierten Nixon, der beispielsweise wieder Schreiben nach Hause schicken muss über gefallene Soldaten und fragt, was soll ich denn da überhaupt schreiben? Also man merkt dieses Narrativ des heroischen Einsatzes, das bröckelt und das greift irgendwie nicht mehr. Also es reicht jetzt einfach. Wir haben die gleiche Situation letztlich, als wir die beiden Soldaten beim Stellungswechsel, und dann haben wir hier wieder diesen Generationenkonflikt, also der veterinäre Soldat und der andere, der Junge, der erst vor ein paar Wochen deployed wurde und der noch so richtig ins Gefecht möchte, und der andere sagt, du, das ist die beste Art des Krieges hier, wir sind versorgt, wir haben Duschen, wir haben Essen, bitte freu dich, und wo es dann zu diesem ganz harten Konflikt zwischen den beiden kommt und der eigentlich sich entschuldigt dadurch, dass er einfach nur mal this fucking war. Also auch hier wieder der Krieg, der den Konflikt schafft. Und diese ganzen Geschichten, deswegen ist diese Serie so interessant, oder diese Episode, weil sie heißt Why We Fight. Weil wir merken am Anfang, es bröckelt. Die Soldaten wissen nicht mehr, warum haben wir eigentlich gekämpft. Und es ist so dieses ganz große Frustration gegenüber dem Krieg an sich. Und letztlich aber ist es sehr geschickt gemacht, dass dann daran dieser KZ-Fund anschließt und nochmal eine neue Steigerung des Feindbildes ermöglicht und genau darin dann wieder diesen Grund gibt, warum kämpfen wir, nämlich um den Holocaust zu verhindern. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Narrativwechsel und es ist auch sehr gut inszeniert, weil dadurch wirkt es fast so, und das ist ja ganz, ganz viel in diesem Narrativ, dieses der Good Soldiers und des Good War, dass man damit ja den Holocaust verhindert hat. Dass aber die Holocaust-Verhinderung nicht die Motivation des Kriegseintritts waren, sondern dass dahinter ökonomische, politische Interessen etc. standen. Das fällt in dem Moment unter dem Tisch, sondern wir bedienen hier dann wieder ganz stark diese metaphorisch-mystische Aufladung dieses Konfliktes und schreiben damit natürlich den Alliierten und den amerikanischen Soldaten eine wahnsinnig positiv besetzte und ganz stark affirmativ aufgeladene heldische Rolle wieder zu.
Ist ja dann auch so, weil das es gab quasi schon vorher Anzeichen auch in Deutschland, dass es zu sowas kommt, und da hat die USA noch nicht eingegriffen und auch vorher schon, wie halt jüdisches Leben nach und nach oder Juden nach und nach den Rechte genommen wurden und halt immer stärker unter Beschuss standen, wenn man das so formulieren kann, in Deutschland, und die USA dort nichts gemacht hat, obwohl sie genau wussten eigentlich, was dort passiert. Und deswegen ist natürlich dann diese Rolle, dass man das jetzt natürlich so stark inszeniert, dass man jetzt die Leute gerettet hat, ist natürlich dann ein bisschen auch problematisch oder lässt das sehr gerne unter den Teppich kehren, dass man sich da auch gerade in den Anfangsjahren nicht mit Ruhm bekleckert hat. Deswegen, wir können ja dann vielleicht auch direkt einsteigen in die Darstellung dieser KZ-Befreiung, weil wir haben zumindest gleich am Anfang der Folge, fand ich ja, was wir im Vorgespräch fand ich sehr interessant, dass du erzählt hast, dass ja diese Geige, die man am Anfang hört, also man hat so eine Kamerafahrt durch eine zerstörte Stadt, wo dann halt auch die Bevölkerung irgendwie die Trümmer aufsammelt und halt so 2, 3, 4 Geigenspieler kommen mal vor und spielen halt ein Lied von Beethoven. Also die Soldaten sagen erst, es ist Mozart, aber nein, es ist Beethoven. Und diese Geige ist ja ein sehr gern genutztes Mittel für die Shoah- und Holocaust-Darstellung, oder?
Also auf jeden Fall in der Musik. Ich glaube, es ist einfach ein vielfältig aufgeladenes Instrument. Also zum einen ähnelt die Geige der Klang der menschlichen Stimme. Das heißt, es ist also eine Klangfarbe, die wird ja oft eingesetzt, also auch in der Filmmusik, die klagenden, schluchzenden Geigen, wie auch immer. Es ist also ein Klang, der uns Menschen einfach berührt. So. Und zum anderen ist die Geige oder insgesamt Musik, würde ich argumentieren, durchaus auch in dem Moment jüdisch aufgeladen. Wir hatten ja gerade so Jahrhundertwende, viele jüdische Intellektuelle, das heißt auch jüdische Komponisten, aber auch jüdische MusikerInnen. Und damit ist die Geige jedenfalls im Kontext oft der Holocaust-Inszenierung, ist einfach viel, Es ist ganz stark aufgeladen als jüdisches Instrument, auch noch so als, als Moment im Ghetto, Musik darzustellen, Musik machen zu können, musizieren zu können. Natürlich jetzt auch im Nachhinein ganz stark aufgeladen mit dem Fiddler on the Roof. Also so diese Verbindung des, des fast schon symbolisch jüdischen Instrumentes und ganz, ganz klar auch dieses Klagen des jüdischen Instrumentes. Und in dem Moment, also wie hier ja dieses, dieses Quartett, dieses Streichquartett inszeniert wird, es wirkt ja schon beinahe wie ist eigentlich ein Requiem, könnte man fast schon sagen. So wie wir beispielsweise zwei Episoden davor den Frauenchor im Kloster inszeniert hatten, als diese mystische Himmelfahrt fast schon der gefallenen Soldaten, wird hier Musik eingesetzt in einer Form von Requiem für die Toten. Und das merkt man ja auch ganz stark, dass es ja diese Klammer ist. Also wir haben ja einen Rückblick, das sind ja Ausgangspositionen in Thalem, in denen auch die, die Alliierten, also die Soldaten, die wir da sehen, die reflektieren, dann das Wissen haben um den Holocaust. Also die, da liegt diese Lagererfahrung schon im Nachhinein. Und so ist diese Musik letztlich das Bindeglied und dieses Reflexionsmoment vielleicht sogar, um diese Erinnerung an den Lagerfund nochmal wachzurufen und ist damit ein ganz, ganz starkes Motiv.
Genau, und das ist ja dann aber auch die ganze, diese ganze, ich glaube, es geht ja eigentlich nur 10 Minuten oder so, glaube ich, diese ganze Befreiung des KZs. Aber das ist ja von vorne bis hinten ja auch vollgeladen mit ganz bekannten Holocaust-Bildern. Also man hat ja direkt dann diese Leute auch am Zaun, die stehen dann diese, durch diese, wie dieses Tor geöffnet wird. Und das ist, und dann von den Krankendarstellung von denen. Es gibt dann auch so einen Zugwaggon, was geöffnet wird, wo auch Leichenberge sind. Und das ist ja eigentlich auch so in 10 Minuten so alle fast bekannten Holocaust-Symboliken, sag ich mal, eingesetzt, oder?
Absolut. Also man kann schon fast, also das Lager an sich, zum Beispiel Tobias Ebrecht-Hartmann hat sich damit viel auseinandergesetzt mit der Inszenierung des das Holocaust in Filmen. Und er hat einige Superzeichen, er nennt es Superzeichen, identifiziert und die, und da ist das Lager mit eines der, der klarsten Superzeichen, die wir einfach um den Holocaust haben. Und genau, wir haben also in dem Moment in der Inszenierung, wir haben alles dabei, um es gemein zu sagen. Wir haben also zum einen diesen Blick durch das Tor zumeist, also erstmal auch durch den Stacheldraht auf die Menschen. Und wir als, als Zuschauende, obwohl wir ja eigentlich, also wir haben ja das, die wissende Position, weil wir wissen um das, was passiert. Also diese ganze dramatische Darstellung, auch mit diesem, mit dieser Leerstelle zumindest. Also wir sehen ja erstmal nur die Patrouille, die dieses Lager findet. Und dann haben wir wieder das Topos der Unsagbarkeit, weil der, der, der berichtende Soldat, der, der weiß gar nicht, der sagt ja, I don't know, sir, I don't know what we found. So, bitte komm und guck. Also wieder dieses Topos, der, diese Überforderung, die gleichzeitig aber wieder diese Unwissenheit propagiert. Das heißt, wir als Zuschauende gehen also mit dieser eindeutig unwissenden, eindeutig unschuldigen Einheit da hinein. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch direkt mit allen Superzeichen beballert, weil diese Unwissenheit muss jetzt gelüftet werden. Und das heißt, wir haben also die, die gestreifte Häftlingskleidung, wir haben insbesondere die jüdischen, also die, die, die Sterne, aber auch die Erklärung dann dazu, warum sind alle hier, weil sie Juden sind in erster Linie. Wir haben den Aufbau natürlich der Baracken. Wir haben sogar die Tätowierungen, obwohl ja das historisch höchst fragwürdig ist, also weil die Tätowierungspraxis tatsächlich eigentlich aus dem KZ Auschwitz stammt. Das heißt, es kann sein, dass es Häftlinge waren, die aus Auschwitz dann nach Dachau gebracht wurden. Aber das also allein die Tätowierung, weil die also für uns als Nachgeborene einfach so klar und so symbolträchtig für den Holocaust steht, wird die also auch hier mit eingesetzt. Und dann natürlich auch die die Leichen, die diese Körper der Menschen und gleichzeitig auch ganz stark in die Inszenierung mit hineingelegt, ist auch schon für uns Zuschauende die Reaktion. Wie sollen wir reagieren? Wir haben ganz viele Kamerafahrten ganz dicht an die Gesichter dieser jungen Soldaten, die also kommen. Wir haben also ganz viele Filmtechniken, die auf Intimität ausgerichtet sind, also wie die Detailaufnahmen, aber auch ganz oft diese Ballhauskreise mit der Kamerafahrt einmal um Häftlinge herum, wie aber auch um Soldaten herum. Wir haben ganz viel den Blick auf die Berührung, auf die Berührungen untereinander. Das sind ganz, ganz viele Motive, die bereits aufgeladen sind. Das heißt, letztlich in Band of Brothers kann man sozusagen nochmal alle audiovisuellen Signifikanten erfahren, die es um den Holocaust gibt. Und das ist also ganz, ganz eindeutig auch in diese klassische Erzählweise fast schon eingebettet. In dem Moment aber auch wahnsinnig, also es ist wahnsinnig wirksam. Diese Stereotypen oder diese Darstellungsarten haben sich ja auch aus einem bestimmten Grund, würde ich sagen, etabliert. Und also wir haben es hier ja auch mit Filmerzählern zu tun, die einfach Meister ihres Fachs sind. Und deswegen ist es eine wahnsinnig ergreifende Situation, die hier dargestellt wird und mit der man konfrontiert wird.
Ja, ist ja dann auch die Musik, die ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil Band of Brothers hat recht selten wirklich Musik direkt so eingesetzt, um gewisse Szenen zu untermalen.
Open it up, sir. Stand back. Give us some room here. Stand back. Back, back.
Und hier ist wirklich absolut deutlich, das beginnt dann schon ab der Öffnung des Tores quasi, durchführt die ein und macht nochmal so ein weiteres Ausrufezeichen hinter jeder Szene. Das ist die dann wirklich auch einen sehr nahe geht natürlich und wahnsinnig effektiv wirklich ist, dann auch in ganz kurzer Zeit eigentlich. Das wirklich. Und aber was ich zumindest dann ganz interessant fand, dass dann danach hat man ja dann zumindest eine Szene, dass dann auch der Colonel kommt und sich das anschaut und dass dann erstmal bestimmt wird, dass die Leute erstmal im KZ bleiben müssen, weil man erstmal sozusagen Platz schaffen muss in der Stadt und dass sie auch erstmal nicht so viel Essen zu sich nehmen sollen, weil halt ein Arzt empfiehlt, dass in dem Zustand und total unterhungert sollte man nicht ganz so viel essen, weil das wäre dann nicht so gut für die Gesundheit, wenn man da so eine Art Schock bekommt, sage ich mal. Mhm. Und dass es dann der Liebgott muss ja dann häufig übersetzen, weil er Deutsch kann und dass er das dann den Leuten erstmal beibringen muss und dass man das direkt diesen Befreiungstopus ein bisschen zumindest entgegensetzt, weil man dann die Leute doch nicht direkt versorgen kann und direkt aus dem KZ befreien kann, weil das dann der Platz wohl nicht zulässt. Und dass man hier zumindest so ein bisschen dem entgegensteht, weil er das schon sehr stark ist. Du hast ja auch schon erzählt, was da für Mittel genutzt werden. Aber hier zumindest dann hat man zumindest eine kleine Möglichkeit auch zu sagen, die waren halt nicht nur die Befreier, die mussten irgendwie auch noch mit den Mitteln, denen sie hatten, irgendwie agieren und sie mussten dann teilweise auch die Leute dann doch erstmal da lassen.
Absolut. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du aufmachst, weil natürlich KZ-Befreiung in dem Moment eine positive Aufladung so mit sich führt. Man kennt das ja beispielsweise auch aus La Vita e Bella, wo er dann einfach nur dieser Tank, der
Panzer.
Panzer, danke. Der Panzer ankommt und dann irgendwie alle Häftlinge zwar auch gedrückt, aber dieser Weg nach außen und dieses Aufbrechen am Ende steht irgendwie so dieses Topos. Und dass das hier gar nicht passieren kann. Und dass auch die Befreiung in dem Moment nichts, genau, also dass auch die Befreiung, das ist kein positiv aufgeladenes Moment irgendwie, sondern was auf jeden Fall forciert wird und forciert bleibt, ist der Schock und ist diese Konfrontation mit den Dimensionen des verursachten Leids durch den Holocaust. Und es klingt ja auch damit an, dass der Häftling, über den Liebgott ja die Informationen erst erzählen kann, ja dann auf das Frauenlager verweist. Und dann also klar wird, dass hier ist kein Einzelfall, sondern in dem Moment hat man auch die quantitative Dimension wird angesprochen und wird ja dann später sogar nochmal verstärkt, als ja auch dann Dick Winters im Gespräch mit Nixon darauf verweist, die haben noch weitere Lager gefunden, in dem Moment noch schlimmere in Anführungszeichen, also war noch größer und eben mit den Verbrennungsöfen, also auch auf die wird zumindest narrativ dann verwiesen. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall diese Unfassbarkeit und genau diese Unvorstellbarkeit, also dieses Narrativ, dass das Holocaust als so ultimativ unmenschliches, also dieses ex negativo, aber trotzdem non plus ultra, also diese Unfassbarkeit dessen, was geschehen ist. Und ich glaube, damit wird man entlassen. Und letztlich ist es ja auch diese Unfassbarkeit, dass man diese Menschen jetzt nicht mitnehmen darf, und ihr nicht helfen darf, sondern dass man zu ihrem Schutz A, sie daran hindern muss zu essen, damit sie sich nicht zu Tode essen, und B, um einfach Seuchenkontrolle und Krankheitskontrolle und medizinische Versorgung zu gewährleisten, die nochmal in diesem Lager bleiben müssen. Und da ist ja auch diese Konzentration auf Liebgott als den Boten, der das kommunizieren muss, ganz interessant, um eben da direkt ihn als super empathischen, als super empathische Schlüsselfigur zu sehen. Also auch wieder, wie werden die Alliierten dargestellt? Ich glaube, das ist nochmal auch ganz interessant, oder das ist ja nicht das Interessante, nämlich als die, die absolut helfen wollen und in dem Moment einfach nur sich dieser humanitäre Einsatz, der im Vordergrund steht. Und das ist ja auch diese Selbstdefinition letztlich der US-Armee, die ja nach wie vor auch daraus resultiert, nämlich dieser Einsatz für Kriegsopfer. Und diese Tradition, die begründet sich ganz stark auf diesen Zweiten Weltkrieg eben, den Good War. Und aber hier nochmal zur Betonung, dass das historisch gesehen also eine Verfremdung ist und dass es eindeutig ein Erinnerungsnarrativ darstellt, finde ich durchaus trotzdem ganz wichtig.
Ja, man hatte dann auch die US-Soldaten, die dann halt auch der deutschen Bevölkerung und Zivilbevölkerung gegenübertreten. Man hat ja dann auch direkt nach dieser Szene, trifft der Webster auf den Bäcker, oder die Soldaten nehmen halt, um den Leuten halt Essen zu geben, nehmen sie halt Brot aus einer Bäckerei, und der Bäcker regt sich halt sehr darüber auf, und das erzürnt halt Webster.
Sergeant Martin, get whatever we can fit on the deuce and a half. Move, let's move.
Hey, halt, sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie da? Halt! Stehen bleiben! Bringen Sie das sofort wieder zurück! Das ist eine Sauerei!
Take it off! Check the back and shut up!
Hey, Sina! Sagen Sie Ihren Leuten, Sie sollen das sofort wieder zurückbringen!
Shut up!
Das soll das Brot augenblicklich wieder zurückgehen! Sie sollen halt das sofort wieder zurückbringen! Das gehört uns hier!
Shut up, you Nazi fuck!
Ich bin kein Nazi. Ich bin kein Nazi.
Not a Nazi. My mistake, you fat fucking prick. How about a human being? Are you one of those? Or are you going to tell me that you never smelled the fucking stench?
Töten Sie mich nicht, bitte. Bitte töten Sie mich nicht. Ich verstehe nicht, was Sie da sagen.
Webby says he doesn't know what the hell you're talking about.
Der ihn dann halt angreift und ihn dann auch direkt konfrontiert mit der Aussage, du hättest doch eigentlich auch wissen müssen, was hier passiert. Du hättest doch mindestens den Gestank irgendwie mitbekommen müssen. Er aber auch sagt, nee, ich war kein Nazi. Und dass man das hier auch direkt hat. Und man hatte dann auch direkt dann die Szene, dass dann die US-Soldaten, die einige der Stadtbewohner halt in das Lager bringt, die dann halt da auch die Leichen wegräumen sollen, oder halt allgemein das Ganze aufräumen sollen, und das direkt dann halt mitbekommen, was hier direkt ein paar Meter oder Kilometer von ihnen entfernt passiert ist. Und man dort dann halt auch diese, glaube ich, Nixon sieht dann halt auch diese eine Frau, die dann auch bei diesen Aufräumarbeiten dabei ist, die halt vorher in der Szene kurz kennengelernt hat in einer Wohnung in der Stadt. Die hat eine Frau eines höheren SS-Generals oder Wehrmachtssoldaten war, die ja auch mit dabei ist. Warum, glaubst du, haben die das so eingebaut? Weil diese ganze Szene da auch, wo man diese Frau kennenlernt, die passiert da völlig ohne Dialog. Also Nixon geht da einfach nur in diese Wohnung, schaut sich halt so ein bisschen die Fotos an, sieht da einer, ist okay, da ist einer irgendwie General, hohes Tier im Militär gewesen, und daneben ist ein Bild von seiner Frau, und dann kommt die auch direkt herein in die Wohnung, und dann gucken sie sich kurz an und dann geht sie wieder. Was hatte das, glaubst du, was hat das bezweckt, diese Szene?
Also für mich war das einfach eine Verschiebung von Machtverhältnissen. Also wir haben ja Nixon in dieser, am Anfang von Episode 9, entspricht ja schon nicht mehr unserem strahlenden heldischen Soldaten. Also gerade im Verhältnis zu Winters stinkt Nixon ja einfach ab. Beziehungsweise macht es ihn sympathisch. Also er gambelt, er spielt.
Er säuft.
Er säuft, ganz genau. Er betreibt Vandalismus. Also er geht wirklich auf in diesem Schmerz, in dieser so. Also er wird moralisch, ist er nicht mehr so gefestigt. Das ist auch, glaube ich, schwierig. Er tut, also mir tut er sehr leid, aber er begegnet einem nicht mehr direkt als sympathischen Charakter. So, und dann ist er also auf der Suche nach Alkohol in diesem Haus unterwegs und zerbricht in dem Moment das Bild des gefallenen Soldaten. Und man sieht also dann die Konfrontation mit dessen Witwe. Und ich würde schon sagen, dass hier ein Spannungsgefüge, also auch von der Kamerafahrt, wird sie als empor. Also ist sie auf jeden Fall in dem Moment höher und blickt letztlich auf Nixon herab. Oder so wird es inszeniert. Und ich würde sagen, dass er dann geht, könnte durchaus gedeutet werden als ein Scharmoment, in dem Moment nicht die Trauer eben von dieser Frau anerkannt zu haben oder auch so damit möglicherweise umzugehen, aus dem eigenen Schmerz heraus, in dem Moment dem Schmerz der anderen nicht begegnen zu können und da so da diese Fotografie zu zerstören. Und sie ist aufgerichtet, sie steht ganz starr, hat also auch mit diesen verschränkten Hemden, also sie hat in dem Moment diese Machtposition. Und das Interessante ist, wie wird dann diese zweite Begegnung inszeniert? Sie ist gebückt, also er begegnet oder er sieht sie, wie sie also in diesem Leichenfeld mit beteiligt und mit dazu verdonnert wurde, also die Leichen zu bergen. Und man hat ja davor bereits Nixons Gang durch das KZ und also durchaus auch einige der verdonnerten, also der deutschen Bevölkerung, die also jetzt aufräumen, um das KZ mit eigenen Augen zu sehen, um also auf keinen Fall sich auf dieses Narrativ, wir wussten nichts, ich hatte damit nichts zu tun, sich berufen zu können. Und da haben wir ganz viele Male inszeniert, dass die Menschen den Blick heben zu ihm kurz und dann den Blick aber wieder senken. Also wir sehen ganz klar, hier ist Scham und Schuldgefühl, Unwohlsein, ein Mann fängt an zu weinen sogar. Hier haben wir also wieder eine Machtverschiebung. Zuvor der etwas angeknackste, auch moralisch nicht ganz befestigte Nixon, stellvertretend für die durchaus ja auch hausierenden Besatzer, die sich also die Reichtümer, den Alkohol, Besitztümer unter den Nagel reißen, die sich aber auch mit der Bevölkerung fraternisieren. So, und dann gleichzeitig, und jetzt haben wir aber den Bruch und jetzt haben wir so eine ganz andere distanzierte Begegnung und jetzt ist Nixon wieder in der machtvolleren Position. Und das heißt, wie begegnet er jetzt wieder dieser Frau? Sie ist gebückt, sie ist tiefer und auch sie hält seinen Blick letztlich nicht aus. Also sie blickt ihn zwar an, aber in dem Moment ist er in der mächtigeren Position und sie wendet sich ab, wohingegen er sich zuvor abgewendet hat. Und ich würde sagen, hier ist ganz klar nochmal dieser Bruch, dass also auch durch das Wissen um den Holocaust so hier inszeniert, auch sich nochmal natürlich ein Verhältnis verändert hat. Und die Frage offen bleibt, wie menschlich vergleichbar sind wir, wenn anscheinend ein Volk, eine Bevölkerung in der Lage ist, so etwas zu dulden. Und die Mitwisserschaft der Bevölkerung, der örtlichen Bevölkerung, also ist ja auch nicht nur historisch erwiesen oder historisch praktisch. Also man kann es nicht leugnen aus historischer Perspektive. Und das rührt ja auch in der Serie immer wieder an, also dass die Lagerwachen wohl gewarnt wurden vor der Invasion und deswegen gegangen sind, eben auch mit der Bäckerszene etc. Dass also diese Mitwisserschaft was ganz Prekäres über die Menschlichkeit dieser Menschen, dieser Bevölkerung aussagt. Und also es ist ganz, ganz tiefschichtig und vielschichtig und finde ich, spiegelt sich aber eben vieles in dieser Begegnung. Wobei ich persönlich ganz interessant fand, die Frau mit dem roten Mantel, weil man ja so dieses kleine Mädchen mit dem roten Mantel aus Schindlers Liste, finde ich, fast schon gedanklich daneben stellt, die ja eigentlich eine Personifikation der Opfer, des Opferkollektivs hat, gerade auch der Kinder, also der unschuldigsten Opfer des Holocaust. Und jetzt also auf einmal die Frau, die Täterin im roten Mantel, ob das nicht schon transmedial nicht doch wieder so ein bisschen an dieses Versöhnungsmoment rührt, ich weiß es nicht. Ich fand es hochinteressant, also diese Signalfarbe da nochmal so zu inszenieren.
Stimmt, ja. Das wird man wahrscheinlich schon auch bewusst vielleicht eingesetzt haben, weil das ist ja auch ein sehr ikonisches Bild auch und Symbolik. Ob man da das dann irgendwie auch einfach nur in konterkarieren wollte, diesen Moment, weil man das erwartet hätte, dass sie dann vielleicht auch irgendwie Opfer ist oder so, aber nein, sie ist Täterin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es einem dann auch wieder so ein ambivalentes Verhältnis dann am Ende zurücklässt, als es am Anfang so aufmacht, ja, schon vergleichbar irgendwie US-Soldaten und deutsche Soldaten und viele haben bestimmt auch nur ihre Pflicht gemacht. Und dann wird das hier halt so ganz stark gebrochen damit, dass man dann doch nicht sich fragen kann, wie kann ein Volk dann so einem anderen das antun? Ist man dann wirklich dann so gleich? Das ist ja dann nun mal, aber es ist natürlich dann auch diese ganz starke Fokussierung und halt diese krassen 10, 15 Minuten, die haben natürlich dann auch die entsprechende Wirkung, dass man das auch einfach nicht anders sagen kann, außer was ist das für ein unmenschliches Verbrechen, was hier begangen wurde, ist natürlich dann auch diese starke Verfremdung, die dann halt schon auch eingesetzt wird oder wie wir jetzt auch erzählt haben, was hier für Mittel eingesetzt werden. Deswegen macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja.
Ganz genau. Und was wir aber viel haben, also möglicherweise ist, das geht ja so einher, also je distanzierter dann wieder sich das Verhältnis von also deutscher Bevölkerung und US-Soldaten, desto stärker oder haben wir diese Solidaritätsgesten sofort in der Befreiung. Also ich finde auch ganz, ganz symbolträchtig ja dieser Salutgruß von einem der Häftlinge dann an Perconte, meine ich, der dann also von ihm erwidert wird. Also das ganz höchst empathisch, also nochmal auch um diese positive Rolle einfach ganz stark verstärkend, diese Verbindung zwischen Opferkollektiv und positiven Befreiern gezogen wird und dass da also so viel Verständigung, Solidarität, Unterstützung und Mitleiden ja letztlich auch, also durch Liebgott ja auch so dieses ganz krasse Mitleiden inszeniert wird, was also auch die Menschlichkeit der US, also der Company wiederherstellt. Weil wer davor, also ich finde schon, sie werden, es ist zweifelhaft oder nicht zweifelhaft, aber es ist menschlich, wie sie sich zuvor verhalten. Wir haben also irgendwie diese Teils gelangt. Wir sehen auch hier in einer der ersten Episoden wieder einmal keinerlei Gefechtssituation. Wir haben also diesen Status quo und ja, auf eine gewisse Art hausieren die da und holen nach, was sie brauchen und auch das auf Kosten natürlich der besiegten Bevölkerung. Und wir sehen also so jemanden wie Spears, der dann also reihenweise Silbergeschirr nach Hause schickt. Eben, wir sehen Nixon, der auf Alkohol aus ist, der Vandalismus ausmacht. Auch von der Bevölkerung, die durchaus ja auch kriegsgebeutelt ist, was man ja sagen muss. Also auch da, also eine Notlage, die ausgenutzt wird oder auf die auf jeden Fall keine Rücksicht genommen wird. Und in dem Moment aber, in dem sie also wieder diese Befreierrolle zugesprochen bekommen, in dem Moment, in dem sie sich aber dann den KZ-Häftlingen annehmen, haben wir wieder eine wahnsinnig positiv aufgeladene Rolle und haben wir auch wieder diese Army als Good Army und dieses Citizen-Soldier-Bild wieder ganz stark im Vordergrund. Das heißt, es ist fast schon eine Form von Rehabilitation jetzt für die US-Armee.
Die US-Armee hat sich selbst geheilt oder so. Sie lässt es so ein bisschen zu. Da sind da vielleicht auch Soldaten. Man hat ja auch dann der Szene, wo Nixon halt auch so einbricht in so einen Laden und die Scheibe einschlägt, weil er irgendwie an irgendeinen Alkohol möchte oder so. Und man schon irgendwie so einen randalierenden Charakter irgendwie schon etabliert. Und ich erzähle das auch Spears, der dann irgendein Silbergeschirr einsackt. Doch andere Soldaten irgendwie nur noch drauf aus sind, irgendwie was nehmen sie mit und schicken sie dann nach Hause in die Heimat. Irgendein cooles Mitbringsel aus aus Deutschland. Und dann wird das natürlich direkt dann konterkariert oder direkt angestellt, dass man dann doch die Befreier dann in dem Sinne war. Auch sehr interessant, ja, dass man dann hier auch ständig das so ein bisschen aufbaut, hier die eine Seite, aber dann direkt dann dieses Bild des Holocaustes nutzt.
Also es wieder direkt zurückgeführt wird in Good Army, Good War.
Wir haben alles richtig gemacht, war alles super. Deswegen, ja. Das auf jeden Fall. Okay, gut, dann wären wir am Ende dieser Folge. Wir haben dann noch eine weitere, die uns dann wirklich dann zum Kriegsende führt und dann auch zum Ende von Band of Brothers. Seid auf jeden Fall dabei, wenn wir dann wirklich auch hier dann den Schlussstrich darunter ziehen. Tabea, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.
Ja, ich freue mich drauf. Ciao.
Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion: Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion: Lukas Görlach. Intro: Bonnie Stoev. Für mehr folgt uns auf Twitter @das_filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail@filmmagazin.audio.